Willkommen bei den philosophischen Brocken. Am Mikrofon ist Gerhard Unterturner. Heute steht auf dem Programm ein Interview mit Erik Vogt und zwar zur Philosophie von Slavoj Žižek. Das Interview führten Ulrike Kadi und Gerhard Unterturner. Erik Vogt ist Professor für Philosophie am Trinity College in Hartford, USA und Dozent für Philosophie an der Universität Wien. Seine wichtigsten Bücher sind Sartres Wiederholung, das ist im Passagenverlag in den 90er Jahren erschienen, und die Zugänge zur politischen Ästhetik bei Turiya und Kant im Jahre 2003. Herausgegeben hat er mehrere Bände. Alle diese Bände sind bei Turiya und Kant erschienen. Zum einen, was heißt Kontinentalphilosophie in den USA? Zusammen mit Hugh Silverman hat er die Bände herausgegeben, Derrida und die Politiken der Freundschaft und den Band über Žižek. Und zusammen mit Thomas Flinn und Peter Kampitz den Band über Sartre. Ich möchte mit der Rezeption von Žižek beginnen, und zwar, ich glaube, Žižek ist ja einem Wiener Publikum schon seit Längerem bekannt. Neben dem Merve Verlag sind seine ersten Bücher auch im Passagenverlag und vor allem auch bei Turiya und Kant erschienen, zwei Wiener Verlagen. Und seit einiger Zeit ist er jetzt einem regelrechten Star geworden und einer breiteren Öffentlichkeit bekannt. Zeichen dafür ist auch, dass seine neuesten Bücher oder die Bücher der letzten Jahre vor allem bei Surkamp erschienen sind. Und dennoch ist die Rezeption merkwürdig, wie du auch in der Einleitung zu dem Sammelband über Žižek, der 2004 erschienen ist, auch bei Turiya und Kant geschrieben hast, und der, glaube ich, der einzige Sammelband derzeit zu Žižeks Philosophie ist. Und zwar insofern merkwürdig, weil er zwar in allen möglichen Feuilletons auch schreibt und auch in gewissen Segmenten rezipiert wird, wie zum Beispiel in einigen Segmenten der Cultural Studies oder auch in einem bestimmten psychoanalytischen Feld, wobei natürlich dieses psychoanalytische Feld vor allem dasjenige ist, das durch Lacan sozusagen bestimmt ist, und andererseits im philosophischen Bereich ja eigentlich kaum, also oder wenig rezipiert ist, so deine Diagnose in der Einleitung. Es gibt zwar mittlerweile auch diese Einführung zu Žižek im Lunis Verlag, aber scheint sich nichts Grundlegendes geändert zu haben, und insofern würde ich dich jetzt gerne fragen, was du glaubst, sind die Gründe dafür, weil, also hat es mit dem Antikapitalismus zu tun, oder was auch ein Verdacht ist, hat es auch damit zu tun, dass die Psychoanalyse heutzutage einen schweren Stand hat. Also im kritischen Bewusstsein, mir ist dazu auch eingefallen, dass Derrida in den 90er Jahren noch geschrieben hat, dass wir in einer Art Zeit der philosophischen Restauration leben und viele Leute hier zu tun, als ob es die Psychoanalyse mit ihrer radikalen Vernunft oder Subjektkritik gar nie gegeben hätte.
Es ist etwas schwierig für mich, über die deutsche Rezeption oder deutschsprachige Rezeption von Žižek zu sprechen. Vielleicht wäre es besser, wenn ich mich am amerikanischen Raum beschränken würde. Und zunächst einmal, ich habe eigentlich dem nicht sehr viel hinzuzufügen. Das heißt, ich stimme eigentlich mit deiner Diagnose überein. Es gibt vielleicht mehrere Gründe, warum die Rezeption von Žižek so eigenartig verlaufen ist. Ich glaube, zum einen ist es der Antikapitalismus, seine Kapitalismuskritik. Zum anderen ist es natürlich auch die Tatsache, dass die Psychoanalyse in den USA insbesondere wiederum wieder einmal als überholt angesehen wird. Es gibt eine sehr starke Hegemonie der Kognitionswissenschaften, der Neurowissenschaften, und aus dieser Perspektive erscheint dann die Psychoanalyse als obsolet. Das wären vielleicht zwei Gründe. Ein weiterer wichtiger Grund hat mit der Situation der Philosophie im Allgemeinen zu tun. Die bei weitem dominante Philosophie in den USA ist die analytische Philosophie. Es gibt tausende philosophische Institute in den USA, und man könnte sagen, dass zumindest 85-90% aller Institute stark von analytischer Philosophie her dominiert sind. Der Rest ist dann die sogenannte Kontinentalphilosophie. Und hier begegnen wir dann einem weiteren Problem, nämlich dass, wie du schon vorher angedeutet hast, Žižek in der Philosophie in den USA kaum rezipiert wird. Er wird hauptsächlich in den sogenannten Cultural Studies rezipiert, in der Filmtheorie und auf Literaturinstituten, vor allen Dingen vergleichende Literaturwissenschaft. Also man findet kaum einen Žižekianer oder einen Lacanianer an einem philosophischen Institut in den USA. Und der Grund ist, ein Grund könnte sein, dass hier gewisse Philosophen und Philosopheme eine dominante Rolle spielen, vor allen Dingen die Heidegger-Schiene einerseits und dann die französische Philosophie, insbesondere Derrida und Levinas andererseits. Und es ist da eigentlich kaum eine institutionelle Verankerung für lacanianische Psychoanalyse gibt und auch nicht für Žižeks Philosophie.
Also Derrida nimmt den Platz von Lacan sozusagen weg, den kleinen Platz, der für kontinentale Philosophie vorbehalten wäre, der wird von Derrida und Levi Nass in den USA zumindest.
Ich glaube, dass nach wie vor, glaube ich, dass Heidegger die wichtigste Figur darstellt in den USA, aber ich glaube, Derrida und Levi Nass sind heutzutage nahezu ebenso bedeutsam. Das könnte man sich anschauen, beispielsweise an der Art von Dissertationen, die in den USA publiziert werden. Und in den USA ist es ja der Fall, dass Dissertationen sehr oft auch im Hinblick auf einen möglichen Job danach geschrieben werden.
Das heißt, es gibt sehr wenig Dissertationen zu Žižek bisher.
Sehr wenig. Mhm. Es gibt einige wenige Ausnahmen.
Ich meine, eine andere Möglichkeit, woran das auch liegen könnte, ist, dass das Feld, das Žižek bearbeitet, ja schon ein ziemlich breites ist. Ja? Also Lacanianer, strikte Lacanianer und sozusagen die Psychoanalyse vor Augen, klinische Theorie, ein bisschen Ästhetik, aber dann nicht noch das Politische dazu. Also Žižek ist auf jeden Fall einmal in sich noch heterogener, meine
ja, ich stimme dem zu. Nur andererseits ist dann wiederum die mangelnde Rezeption überraschend. Er hat sehr viel über den deutschen Idealismus geschrieben und soweit ich sehen kann, wird seine Interpretation von Hegel oder von Schelling oder von Kant kaum rezipiert. Und ein weiterer Grund ist natürlich seine starke Opposition gegenüber Cultural Studies, gegenüber gewissen akademischen Politiken, die in den USA gang und gäbe sind, Multikulturalismus und so weiter und so fort, starke Kritiker Feminismus. Aber sein Ansatz passt sehr wenig, würde ich sagen, in das gegenwärtige akademische Feld in den USA. Und das ist der Grund, warum er auch in den USA hauptsächlich über Filmtheorie, über Cultural Studies und natürlich von Lacanianern rezipiert wird.
Vielleicht können wir ein bisschen so einen Umweg nehmen. Du bist ja nicht in erster Linie über die Psychoanalyse zu Žižek gekommen. Kannst du ein bisschen beschreiben, was dich an ihm zunächst angesprochen hat und wie du da hineingefunden hast?
Das ist richtig. Ich bin nicht über die Psychoanalyse, sollte ich einen Zugang zu seinem Werk gefunden haben, dann nicht über die Psychoanalyse, sondern eher über seine politischen Texte und seine politische Philosophie. Was mich von Anfang an fasziniert hat, war, dass man in seinen Texten Instrumente findet für eine Rassismustheorie, Antisemitismustheorie, Nationalismustheorie, Kritik natürlich an Kapitalismus wie auch liberaler Demokratie. Das war das, was mich sehr fasziniert hat. Und ein zweiter Punkt war, dass in Žižeks Werk gewisse Kategorien wieder auftauchen, die viele ja schon totgesagt haben, beispielsweise die Kategorie des Subjekts. Mhm. Und da ich von einer sehr antiquierten Position herkomme, nämlich der von Sartre, war das natürlich für mich sehr, sehr faszinierend, dass hier wiederum ein Beharren auf Subjektivität stattfindet. Natürlich müsste man dann darüber diskutieren, ob diese zwei Subjektkonzeptionen in irgendeiner Weise kompatibel sind oder nicht. Aber das war doch etwas, was mich sehr stark fasziniert hat. Und auch eine neue Affirmation des Begriffs des Engagements. Mhm. Ein Wahrheitsbegriff, der mit einem Begriff des Engagements verknüpft ist. Das waren so einige der äußerlichen Dinge, die mich an Žižek fasziniert haben.
Die dich am früheren Žižek fasziniert haben. Ich würde gerne jetzt auf einen ganz konkreten Text, den du verfasst hast, genauer zu sprechen kommen, wo ich diese Momente von einer Antirassismus-Theorie, einer Antisemitismus-Theorie fast ein bisschen verdreht wieder drin gefunden habe. Also in deinem Text das Christentum als die Religion des Atheismus, Žižeks materialistische Lektüre des Christentums, schreibst du von einem notwendigen Antagonismus, den es nach Žižek einzuführen gilt. Ja? Einzuführen gilt in der Politik. Und da heißt es, echte Politik ist angewiesen auf die Figur eines Feindes. Der Verlust eines strukturierenden Gegners kann für das Politische selbst gefährlich sein oder ist gefährlich für das Politische. Ich zitiere dich jetzt wörtlich, der gespenstische Andere muss in den Rahmen einer Begründung der Identität des Feindes vermittels eines konkreten Konfliktes gezwungen werden, der nicht eine bloße symbolische Auseinandersetzung darstellt, sondern einen gewaltsamen, rücksichtslosen Terror. Das schreibst du, nehme ich einmal an, über Žižeks Position. Ich habe mich aber so beim Lesen gefragt, schreibst es du, schreibst das Žižek oder sagt das George W. Bush?
Naja, es ist eigentlich wahrscheinlich sehr schlechte Paraphrase, von Derrida. Okay. Nämlich Derridas Lektüre von Carl Schmitt, die man in Politik der Freundschaft findet. Und das war für mich das Hauptinteresse in diesem Aufsatz, nämlich gewisse Spuren des Schmidtschen Denken bei Žižek nachzugehen. Es gibt diese Verstörung für mich, dass in den letzten Jahren Žižek sich sehr stark dem Christentum zugewendet hat. Und ich kann nach wie vor nicht vollends beantworten, warum das passiert ist. Man kann strategische Gründe anführen. Beispielsweise, es gibt aus seiner Perspektive diese Hegemonie der Derridianer, der Levanassianer, die er immer wieder mit jüdischem Gedankengut assoziiert. Und vor diesem Hintergrund ist es vielleicht zu verstehen, dass er eine Revalorisierung des Christentums unternimmt. Ein zweiter starker Einfluss ist natürlich Badiou's Text über Paulus, den Žižek ja in der Tücke des Subjekts enthusiastisch rezipiert hat. Die Frage, die sich für mich gestellt hat, war, warum diese Hinwendung zum Christentum und warum diese Hinwendung zum Christentum, um das Politische zu repolitisieren. Es gibt eine sehr interessante Szene, wenn ich das so nennen darf, in einem Vorwort, das Žižek geschrieben hat im Jahre 2002, zur der Neuauflage der englischen Ausgabe von For the Not What They Do. Und ich glaube, dass diese Einleitung nicht übersetzt ist. Diese Einleitung ist über 100 Seiten lang. Und in dieser Einleitung unternimmt er eine Art Selbstkritik, wo er sich sehr deutlich von seinen früheren Texten abwendet, vor allen Dingen Sublime Object of Ideology. Und er nennt drei Mängel in Bezug auf sein Frühwerk. Der erste Mangel ist, dass er seine Lacan-Lektüre zu transzendental angelegt habe. Das heißt, dass er, um es in einem Stichwort zu sagen, hauptsächlich eine Ethik des Begehrens verfolgt habe, jetzt aber eine Ethik des Triebes tatsächlich richtiger wäre. Das zweite ist, dass der Begriff des Aktes lange Zeit im Verborgenen war oder unterbestimmt war und diesen Begriff des Aktes gilt es neu zu bedenken. Und das dritte Selbstkritik bezieht sich auf seine Affirmation des Demokratiebegriffes. Und es ist interessant, dass er in diesem Kontext Folgendes feststellt, dass um den Begriff des Aktes zu rekonzeptualisieren, man durch das Christentum hindurchzugehen habe. Das heißt, man müsse, um den Begriff des Aktes zu verstehen, sich auf materialistische Weise das Christentum aneignen. Das heißt, letzten Endes das Christentum als Religion des Atheismus begreifen. Das war der eine Aspekt. Der zweite Aspekt war, vielleicht ein oberflächlicher, dass mich Žižeks Tiraden gegen Liberaldemokratie, gegen Multikulturalismus, gegen Feminismus und so weiter sehr stark an Carl Schmitt erinnert haben. An Carl Schmitts Kritik an der Weimarer Republik, wo man auch immer wieder diesen Vorwurf an die Demokratie findet, dass sie politische neutralisiere und dass aufgrund dieser Tatsache man einen existenziellen Gegensatz Freund-Feind wieder einzuführen habe. Das ist der zweite Punkt. Der dritte Punkt bezieht sich auf die textliche oder textuelle Praxis von Žižek. Seine Texte sind polemisch und seine Texte arbeiten sehr stark mit Oppositionen. Und vor diesem Hintergrund dachte ich mir, dass es vielleicht interessant wäre, Žižeks Schreiben im Sinne einer Polemologie zu lesen. Das heißt, nicht nur einer Theorie des Polemischen, des Krieges, des Streites, des Antagonismus, sondern auch als ein Performativ des Krieges, des Widerstreites, des Antagonismus. Und dann bin ich eher durch Zufall auf einen Aufsatz von Žižek aus dem Jahre 1998/99 gestoßen, der sich explizit mit Carl Schmitt auseinandersetzt. Diesen Aufsatz findet man in einem Sammelband, den Chantal Mouffe herausgegeben hat, mit dem Titel The Challenge of Carl Schmitt. Und was interessant war, dass dieser Text aus dem Jahre 1999 auch eigentlich mit dem Beginn von Texten zusammenfällt, die sich da immer deutlicher mit dem Christentum auseinandersetzen. Und wenn man sich diesen Aufsatz von Žižek über Schmitt genauer ansieht, dann merkt man, dass er in diesem Aufsatz schon so eine Art Kanon gewisser christlicher Philosophen zusammenstellt, die dann in den späteren Texten immer wieder aufscheinen. Das neben Jesus natürlich Paulus, Malebranche, Kierkegaard, Schelling. Und was interessant ist ja, dass diese Ahnenreihe auch die Ahnenreihe von Karl Schmidt ist. Das ist das eine. Und das zweite ist, dass, dass Žižek den Begriff des Gesetzes nicht unähnlich Schmidt denkt. Das heißt, eines der Dinge, die er an Schmidt schätzt, ist gerade dieser Begriff der Ausnahme, der souveränen Ausnahme, der souveränen Entscheidung. Dass ein Gesetz auf einer souveränen Entscheidung basiert, die selbst nicht mehr begründbar ist, die über einen Abgrund getroffen wird. Das ist etwas, was ihn doch sehr stark fasziniert, was man natürlich schon bei Kierkegaard findet, im Sinne einem religiösen Außerkraftsetzen, des Ethischen, diesen Glaubenssprung und so weiter. Also das ist meiner Ansicht nach sehr interessant. Ein weiterer Punkt hat mit der Positionierung von Religion bei Žižek zu tun. Einerseits liegt sein Hauptaugenmerk natürlich auf der jüdisch-christlichen Tradition. Aber es ist interessant, dass auch hier das oppositionelle Denken nicht verloren geht, denn er stellt die jüdisch-christliche Tradition Cyberreligionen gegenüber. Das heißt, westliche Buddhismus, Taoismus, New Age und so weiter und so fort. Diese sind gerade aufgrund ihrer Spektralität zu verurteilen und man müsse sich ausschließlich auf die jüdisch-christliche Tradition beziehen. Wobei natürlich dann auch es so ist, dass das Verhältnis zwischen Judentum und Christentum sehr stark hegelianisch aufgefasst wird. Das heißt, dass das Judentum eigentlich nur als eine Art Durchgangsstation erscheint hin zum Christentum.
Spektralität jetzt im Sinne von Vielschichtigkeit und Vielfärbigkeit oder Spektre im Sinne von Gespenst?
Im Sinne von Gespenstigkeit, ja.
Okay. Mhm.
Aber ich habe dich auch so verstanden, das war ja auch ein Vortrag vom letzten Jahr, dass du problematisiert hast, diesen Gedanken, ein authentisches Christentum herauszupräparieren, weil man könnte genauso sagen, wenn ich jetzt einmal den Buddhismus hernehme, kritikwürdig ist der Buddhismus, der sozusagen hier im Westen importiert wurde, in dem und dem Kontext, aber es gibt ja auch einen authentischen Buddhismus, könnte man ja auch rauslesen. Und insofern würde mich eigentlich interessieren, was Žižek überhaupt als authentisches Christentum versteht.
Das ist eine schwierige Frage.
Oder ob es überhaupt geht, das Christentum so abzutrennen von der ganzen Geschichte der Institutionalisierung und überhaupt von der Geschichte des Christentums.
Es hat immer wieder diese Versuche gegeben. Du schreibst das ja auch, die marxistische Aneignung eines Urchristentums, gegen die er sich explizit wendet. Also er ist nicht der Erste, der die Idee hat, ein authentisches Christentum
zu verwenden. Es ist einerseits richtig, es gibt keine Institutionenanalyse bei Žižek. Es gibt kurzes, in der Parallaxe gibt es einen kurzen Abschnitt, wo er Opus Dei kritisiert. Aber das ist die einzige Passage, die ich fand, wo er sich explizit auf die Institution, auf das Christentum als Institution bezieht. Mein wesentlich problematischer für mich erscheint, wie er das Verhältnis zwischen Judentum und Christentum versteht. Und hier ist eine starke Parallele zur Art und Weise, wie er das Verhältnis von Kantianismus und Hegelianismus versteht. Ich glaube, dass seine Texte eine sehr starke Analogie herstellen, einerseits zwischen Judentum und Kantianismus, oder was er auch sehr oft Proto-Kantianismus nennt, und andererseits Christentum und Hegelianismus. Und diese Unterscheidung, sowohl theologisch als auch philosophisch, hat für ihn eine sehr große Relevanz, weil er letzten Endes behauptet, dass das Politische nur im Kontext des Hegelianismus, Kontext des Christentums, richtig verstanden wird. Denn das Judentum, der Protokantianismus, sei zum Beispiel nicht in der Lage, den Begriff der Entscheidung adäquat zu denken, den Begriff des Subjekts adäquat zu denken.
Es hat dann so wirklich so antisemitische Untertöne auch ein bisschen. Ja, und damit kehrt etwas wieder, was er mit dem Christentum einkauft. Ja. Ist eine Geschichte des Antisemitismus, eine verdrängte Geschichte zum Teil des Antisemitismus, die jetzt da als Antagonismus, den er sucht und wünscht, in seiner eigenen Theorie wieder erscheint.
Das ist eine schwierige Frage. Wenn Žižek selbst sagt selbst im Hinblick auf seine Paulus-Interpretation, dass das eine delikate Frage sei. Das heißt, ob Paulus der jüdischen Tradition zuzurechnen sei oder der christlichen. Ich glaube, es ist sehr schwierig, eine Antwort auf deine Frage zu geben, weil sich das Verhältnis zwischen Judentum und Christentum in seinen Texten auch ständig weiter verschiebt. Wenn man beispielsweise die früheren Texte zur Religion On Belief oder das Fragile Absolute anschaut und das dann vergleicht mit Die Puppe und der Zwerg und auch mit Parallaxe, da merkt man schon gewisse Unterschiede, obwohl es letzten Endes doch immer noch so ist, dass das Christentum den Sieg davon trägt. Aber andererseits räumt er dem Judentum auch immer mehr Relevanz ein. Aber es ist dennoch ein gewisses Problem. Und das, was mich sehr stark überrascht hat, war, dass für jemanden, der so viel beispielsweise über die neuen Technologien geschrieben hat, über Cyberspace, dass er nie eine Verbindung herzustellen versucht zwischen dem Christentum, die Religion der Vermittlung par excellence, und Medien. Und das war schon für mich etwas überraschend. Und darum habe ich dann versucht, am Ende des Aufsatzes ein bisschen Derrida zur Sprache zu bringen.
Aber wie würdest du das, mir ist jetzt die allgemeine Frage in den Sinn gekommen und es gibt ja den Sammelband wieder Religion, wie würdest du denn einschätzen, warum Religion wieder als Leitfaden der politischen Analyse in den letzten Jahren aufgetaucht ist? Also du hast es vorhin mit Žižek beantwortet, was für ihn wichtig war, um das Politische wieder zu repolitisieren. Und würdest du auch meinen, dass man das allgemein zu diesen ganzen Texten und Autoren sagen kann, die jetzt am Beispiel der Religion sich abarbeiten wieder?
Das ist auch eine schwierige Frage. Ich glaube, dass Žižeks Hinwendung zum Christentum unter anderem, wie ich schon vorher sagte, eine Reaktion auf gewisse Strömungen einer Gegenwartsphilosophie ist. Und er diese Reaktion als notwendig erachtet, weil beispielsweise die Art und Weise, wie Religion rezipiert wird bei Levinas oder bei Derrida, eher als im Rahmen, wenn man das politische umlegt, im Rahmen der liberalen Demokratie gefangen betrachtet. Das heißt, diese Art der Rezeption der Religion erlaube es nicht, über den politischen Rahmen der liberalen Demokratie hinaus zu gelangen. Und dieses Potenzial findet er im Christentum, im authentischen Christentum, im nicht perversen Christentum. Das heißt, in einem Christentum, das nicht wiederum dieser fatalen Dialektik von Gesetz und Überschreitung, Gesetz und Sünde verfällt, die im Bereich der Liebe angesiedelt sei und so weiter.
Zu seiner Kritik an der liberalen Demokratie, also überschwenken. weil das ja auch beim Lesen einem immer wieder aufstößt, dass er immer wieder anderen Positionen, und er bringt ja immer viele Positionen, vorwirft, dass sie den Kapitalismus in ihrer Theorienbildung nicht beachten und dass sie auch die Wichtigkeit der Ökonomie zu wenig Rechnung tragen. Und das wirft auch Positionen vor, mit denen er lange Zeit ziemlich nahe stand, wie zum Beispiel Laclau, und die sich jetzt mittlerweile schon ziemlich befetzen in ihren Texten gegeneinander. Auf der einen Seite also zum Beispiel Žižek, der Laclau vorwirft, dass er nicht wirklich den Kapitalismus in Frage stellt, sondern nur ein Projekt der Reformierung betreiben würde. Und umgekehrt Laclau, der Žižek jetzt seinen platten Vulgärmarxismus vorwirft, der soziale Konflikte auf die Ökonomie zurückführen wollte und Laclau halt nicht sieht, von woher diese Veränderung kommen soll. Und mich würde da interessieren, wie du diesen Streit einschätzt.
Also hier würde ich doch versuchen wollen, Žižek etwas zu verteidigen.
Ich habe ihn jetzt nicht kritisiert.
Ich glaube, dass er hier tatsächlich auf ein wichtiges Problem aufmerksam macht. Nicht nur in Bezug auf Laclau, sondern auch in Bezug auf Baillieu und Rancière und Balibar und andere, auch natürlich Derrida. Nämlich, dass diese verschiedenen Entwürfe zur Demokratie den ökonomischen Rahmen ausblenden, außer Acht lassen. Ich glaube nicht, dass im Gegensatz dazu Laclaus Vorwurf, dass Žižek ein Vulgärmarxist ist, in irgendeiner Weise gerechtfertigt wird. Es stimmt natürlich, dass er einerseits auf die Notwendigkeit der politischen Ökonomie, nicht auf die Notwendigkeit des Ökonomismus, sondern eine Notwendigkeit der politischen Ökonomie à la Marx aufmerksam macht. Gleichzeitig kann man meiner Ansicht nach natürlich nicht erwarten, dass er auch noch diese politische Ökonomie ausarbeiten soll. Aber ich glaube nicht, dass Žižeks Position im Hinblick auf die politische Ökonomie mit einem Vulgärmarxismus gleichzusetzen ist. Hier, ich meine, da gibt es verschiedenste, glaube ich, deutliche Hinweise, dass dem nicht so ist. Er hat immer wieder den Ökonomismus kritisiert. Er kritisiert immer wieder eine gewisse Konzeption des Kapitalismus, der zur Folge der Kapitalismus progressiv verlaufe, gewissen Gesetzen Folge. Und das ist etwas, darunter würde ich Vulgärmarxismus verstehen. Also das findet man bei Žižek mit Sicherheit nicht. Das ist auch seine Kritik an Marx, unter anderem. Ja. Dass es bei Marx immer wieder diese Stellen gibt, wo die Hoffnung sozusagen auf die klassenlose Gesellschaft, das heißt auf die Aufhebung des Widerspruches, bei gleichzeitiger Bewahrung der Produktivität des Kapitalismus sich als Illusion herausstellen muss. Mhm. Weil wenn dieses Hindernis sozusagen wegfällt, dann muss man natürlich auch den Begriff der Produktivität ganz anders denken. Und hier sieht er ein klares Problem, das er auch beispielsweise im Hinblick auf Negrenhardts Empire konstatiert, die auch noch sozusagen dieser Evolutionslogik folgen. Das ist bei Žižek nicht der Fall. Vor diesem Hintergrund würde ich keineswegs diesem Urteil zustimmen, dass er ein Vulgärmarxist ist.
Es war wahrscheinlich genauso eine gegenseitige Polemik, wo der eine dem anderen Vulgärmarxismus vorwirft, weil der andere dem anderen vorwirft, dass er den Kapitalismus nicht beachtet. Ich weiß auch gar nicht, ob der Klaus Vulgärmarxismus geschrieben hat. Ich glaube, er hat ihm vorgeworfen, dass er halt die Geschichte des Marxismus nicht beachtet. Also, aber mir ist noch dazu eingefallen, das Problem, also auf welchen Feldern sozusagen Probleme innerhalb der Gesellschaft bestehen und worauf man sie zurückführt. Und was du mir mal erzählt hast, ist, dass man Žižek auch vor dem Hintergrund, also gerade seine Multikulturalismuskritik und seine Kritik an dieser Art von Identitätspolitik in Amerika, auch vor dem Hintergrund sehen muss. Also dass er versucht zu beschreiben, dass diese Konflikte auch im Hintergrund von was anderem gelesen werden müssen. Und ich weiß nicht, ob man das so allgemein sagen kann.
Ob das, was Žižek...
Also zum Beispiel, ich denke jetzt an Foucault, für den gibt es den Konflikt, also den Kampf gegen Ausbeutung zum Beispiel, das war einer. Aber es gibt genauso zum Beispiel den Kampf in Bezug auf ein bestimmtes Feld, sagen wir Psychiatrie, oder in Bezug auf ein bestimmtes Feld Gefängnis. Und er würde nie jetzt sozusagen den einen Konflikt zurückführen auf den anderen, sondern eher die Frage stellen, wo sind heute die wichtigen Konflikte? Und ich weiß jetzt zum Beispiel nicht, was Foucault heute sagen würde, aber bei Žižek ist es derzeit eindeutig, dass er sagen würde, dieser ökonomische Konflikt ist der Hauptkonflikt. Und ich habe auch nichts dagegen, sowas zu gewichten, aber ab und zu habe ich das Gefühl, dass man sagen will, die anderen Konflikte sind gar nicht so wichtig.
Ich würde ihm auch nicht ganz zustimmen, denn es gibt immer wieder Passagen, wo ausdrücklich die feministischen Auseinandersetzungen, multikulturalistischen Auseinandersetzungen und so weiter sehr positiv einschätzt. Die Angst, die vielleicht besteht, ist, dass über diese Kämpfe das Problem des Ökonomischen in den Hintergrund geraten ist. Und vielleicht noch eine Anmerkung, wenn was doch ganz interessant ist, vielleicht trifft das weniger auf Lord Cloud zu, aber möglicherweise stärker auf Badiou, das Ökonomische wird ja vollkommen ignoriert eigentlich. Und zwar, weil es als eine Art Totalität sich präsentiert, als eine Ganzheit, hinsichtlich der man sowieso nichts machen kann. Und hier scheint mir doch Žižeks Einmahnung wiederum wichtig, dass natürlich auch das Ökonomische von einem Antagonismus heimgesucht ist. Dass das Ökonomische, die Ökonomie als solche auch nicht existiert, sondern dass immer schon von einem Antagonismus bestimmt wird. Und hier gerade in dieser Einsicht liegt, glaube ich, die Chance einer Politisierung der Ökonomie.
Ja, das gibt mir Gelegenheit, nochmal auf diesen Begriff des Antagonismus zurückzukommen, beziehungsweise auf die Frage, ob man sowas einführen muss und einführen wollen soll, sozusagen, weil das Antagonistische ja doch für ein kämpferisches, feindseliges, aggressives, zerstörerisches Feld steht. Und dieses ganz starke Pochen auf diese, da kann man wieder sagen, imaginäre Dimension, fast sowas wie den Blick auf eine Auseinandersetzung im Gespräch, auf eine Auseinandersetzung im Symbolischen, verstellt? Oder sehe ich das falsch?
Weil ich das sehe und verstehe, siedelt Žižek vor allem in den letzten Jahren den Antagonismus im Realen an. Und es ist vor diesem Hintergrund, beispielsweise er nennt sehr oft den Klassenkampf, ist das Reale des Antagonismus der Klassenkampf oder das Kapital, je nachdem, wie man von welcher Perspektive man sich das betrachtet. Während er, ich glaube, unter anderem auch Laclau und Mouffe vorwirft, dass indem sie die Antagonismen im Symbolischen alleine ansiedeln, diese Antagonismen zu Agonismen verkommen. Und hier dann wiederum der Antagonismus, der tatsächlich das Gesellschaftliche durchziehe, nicht adäquat thematisiert wird. Aber der von dir erwähnte Punkt war auch ein Anlass für mich, zu Schmidt zurückzukehren, weil ich sehe wirklich eine sehr starke Freund-Feind-Problematik bei Žižek, was sehr schwer zusammengeht und gewissen letzten Texten, die versuchen, eine Ethik des Nächsten zu entwickeln, die ja doch eigentlich jenseits eines Freund-Feind-Antagonismus anzusiedeln wäre. Aber wie diese zwei Dinge zusammengehen, ist mir schwer verständlich.
Der Antagonismus im Realen macht zumindest eine neue Definition des Realen erforderlicher, weil Real ist jetzt mal im klassischen Sinn von Lacan bedeutet eine Sphäre, in der es nicht nur keine Strukturierungen gibt, sondern auch keine möglich sind. Und ein Antagonismus im Realen ist ja was Fassbares, was Beschreibbares. Das ist eher so eine Art von Realität, von der dann die Rede ist.
Es gibt, vielleicht wäre das eine gute Illustration, es gibt ein Beispiel aus Levi-Strauss, auf das sich Žižek immer wieder bezieht in diesem Zusammenhang. Das hat zu tun mit einer Dorfgemeinschaft, die aufgefordert wird, eine Skizze, eine Darstellung ihres Dorfes zu machen. Und was interessant ist, dass es zwei Gruppierungen gibt und diese zwei Gruppierungen stellen das Dorf auf vollkommen unterschiedliche Weise dar. Und was für Žižek dann interessant ist, ist nicht, dass man das jetzt als Plädoyer für einen Relativismus verstehen könnte, sondern tatsächlich als einen Hinweis auf den realen Antagonismus, der sich durch diese Dorfgemeinschaft hindurchzieht. Das heißt, wo der Antagonismus angesiedelt ist, ist genau in der Kluft zwischen diesen beiden Perspektiven. Was für ihn auch ein Grund ist, warum man diesen Perspektivismus, den man in der Postmoderne, im Nachfolge von Nietzsche findet, nicht zustimmen sollte. Weil es etwas gibt, woran sozusagen dieser Perspektivismus tatsächlich hängt.
Okay, ja, das verstehe ich dann schon besser. Und das verträgt sich auch wieder mit Lacans Definition von Real. Wenn es nur um die Kluft selber geht und nicht um die Positionen, die Kluft verursachen, dann gibt es da keine Schwierigkeiten.
Es gibt ja auch hier, obwohl ich sagen würde, dass ich hier nicht allzu kompetent bin, aber mir scheint, dass sich Žižeks Interpretation des Real bei Lacan sehr stark verändert hat. Wenn ich das richtig verstanden habe, dann ist es in den frühen Texten so, dass das Reale hauptsächlich das Vorsymbolische ist. Und in den späten Texten wird das Reale als Effekt des Symbolischen verstanden. Und das ist etwas, was er jetzt immer wieder stark betont, was vielleicht auch mit dieser Selbstkritik zu tun hat, die ich vorher erwähnte. Das heißt, dass er hier noch sehr stark in einem traditionellen, transzendentalen Rahmen gearbeitet hat und dann in den späteren Texten das Reale als Effekt des Symbolischen. Das heißt, das Reale, auf das Reale kann man hinweisen hinsichtlich der Inkonsistenz des Symbolischen. Und das wäre vielleicht eine kurze Anmerkung.
Ja, das geht auch zusammen mit Lacan. Ja. Beim Lacan wäre dazwischen noch eine Phase, in der er davon spricht, dass das Reale sich der Symbolisierung widersetzt. Ja, also das Vorsymbolische, der Widerstand gegen die Symbolisierung und die Folge vom Symbolischen.
Vielleicht, was mich auch weiter interessieren würde, und ich denke mal, das hängt mit dem Thema des Aktes zusammen. Was mir aufgefallen ist, und dazu wollte ich dich fragen, weil ich gerade den Schluss vom Buch die politische Suspension des Ethischen mir angeschaut habe, und dass es diese eine Stelle gibt, wo Žižek sozusagen für eine Art von Enthaltung von der Praxis plädiert, und er bringt da das Beispiel mit dem Kampf der Globalisierungskritiker, wenn man sich zu schnell in die Praxis wirft, einfach nur das Bestehende reproduziert. Andererseits stelle ich mir die Frage, weil ich hatte gleich die Assoziation ein bisschen mit Heidegger, also von der anderen Seite her, und zwar mit der Kritik, die Charlie Korn, Heidegger, gemacht hat, dass bei Heidegger nach dem Engagement für den Nationalsozialismus, wo noch Politik eine Weise war, das Ins-Werk-Setzen der Wahrheit, die Politik von dieser Art von Wahrheitsfunktion entlassen wird und er dann dem politischen Handeln überhaupt nichts mehr zugesteht, weil wir sozusagen im Zeitalter des Nihilismus leben und als Demokratie gleichzusetzen mit Faschismus und so weiter und weil alles willentliche Handeln innerhalb von dieser Diagnose des Nihilismus zu sehen ist. Und von der Struktur hat es mich ein bisschen an Žižek jetzt erinnert, ob nicht auch eine Art von, also als Effekt Politik des Wartens dann resultiert von diesem, vom Text her selber.
Zunächst einmal ist interessant, dass vielleicht hoffentlich interessant, dass Žižek auch in der Heidegger-Rezeption gegen den Strom schwimmt. Nämlich der späte Heidegger interessiert ihn überhaupt nicht. Der Heidegger der Gelassenheit, das ist in der Parallaxe, macht er das unter anderem ganz klar, das ist für ihn uninteressant. Der Frühheidegger, der Heidegger von seiner Zeit, ist der Heidegger, der ihn interessiert. Und das dürfte durchaus explizit mit Heideggers politischem Engagement zusammenhängen. Das ist das eine. Das zweite ist, ich glaube nicht, dass man bei Žižek eine Politik des Wartens findet. Das ist etwas, was auch nicht nur Heidegger, sondern auch Badiou beispielsweise vorwirft. Und das hat zu tun bei Badiou mit der für Žižek beinahe kantischen Unterscheidung zwischen Sein und Ereignis. Dass der Begriff des Ereignisses nicht dialektisch in Verbindung steht mit dem Begriff des Seins. Und dass das Ereignis bei Badiou etwas sei, worauf man tatsächlich etwas ist, das eintritt, das man nicht forcieren darf, das wie eine Gnade erscheint, das aber nicht aktiv provoziert werden kann. Ich glaube, dass Žižeks Kritik an Badiou hier auch Hinweise darauf gibt, dass es bei ihm keine Politik der Gelassenheit zu finden ist. Ich meine, diese Bezugnahme ist unter anderem eine Bezugnahme auf Bartleby, auf diese Phrase, I would rather not. Und ich glaube, dass Žižek hier einmal darauf aufmerksam macht, dass ein gewisser Aktivismus der Sache und sicherlich der Sache des Denkens schadet. Und zum anderen, dass man aber nicht in einen Quietismus verfällt, sondern den Begriff des Ereignisses anders zu verstehen hat. Nämlich nicht im Sinne von Badiou, als etwas, das per se passiert, ex nihilo, sondern dass sich Spuren dieses Ereignisses schon vor diesem Ereignis konstatieren lassen. Und hier, glaube ich, spielt eine andere philosophische Figur zunehmend eine wichtige Rolle, nämlich Walter Benjamin und insbesondere sein Text über den Begriff der Geschichte. Ich glaube, dass die Art und Weise, wie Žižek den Begriff der Vergangenheit mehr und mehr versteht, dem sehr nahe ist wie Walter Benjamin den Begriff der Vergangenheit im Sinne von Potenzialität, etwas, was man auch bei George Agamben findet, als Möglichkeiten, die vielleicht zu wiederholen wären. Das ist das eine. Also es ist anstelle dieses scharfen Dualismus, wie Žižek Badiou vorwirft zwischen Sein und Ereignis, ist es tatsächlich so, oder Sein und Ereignis und Situation, ist es so, dass es in der Situation vielleicht immer schon Hinweise auf ein Ereignis gibt. Und diese gilt es zu forcieren, sollte man sie finden. Das ist das eine. Es ist übrigens eine gewisse Parallele dann auch hinsichtlich des Subjektbegriffs. Ich meine, der Unterschied des Subjekts bei Badiou und Žižek. Und das zweite, auch sehr wichtige Moment hier ist, dass Žižek immer auch auf das Posteventale hinweist. Das heißt, dass der Bruch alleine nicht genügt, sondern dass es dann natürlich auch darum geht, aus einem politischen Ereignis auch die organisatorischen Konsequenzen zu ziehen. Und in dieser Hinsicht ist ja auch Badiou, vielleicht ist das etwas unfair, aber sehr vage. Ich meine, es gibt die Konstitution des Subjekts im Gefolge des Ereignisses, die sich durch die Treue zum Ereignis konstituiert. Aber was das dann genau heißt im organisatorischen, politisch-organisatorischen Sinne, bleibt vielleicht etwas vage. Und hier sind dann doch bei Žižek Versuche, dies zu konkretisieren. Unter anderem auch durch einen Rückgang auf Georg Lukács und Geschichte und Klassenbewusstsein. Das heißt, die Frage der Partei ist beispielsweise eine Frage, die sich für Žižek wieder stellt, die vielleicht nicht mehr so zu beantworten ist, wie Georg Lukács sie beantwortet hat, aber diese Frage ist tatsächlich zu stellen. Das ist unter anderem auch ein Grund, warum er in der letzten Zeit, glaube ich, auch sich, auch wiederum vielleicht im Gefolge von Badiou, gewissen historischen politischen Figuren stärker zugewendet hat, neben Lenin, natürlich auch Robespierre und Mao. Und ich glaube, das Interesse ist auch getragen von der Sorge um mögliche politische Organisationen. Und das war ja auch unter anderem eine Kritik, nicht wahr, an den Globalisierungskritikern. Dass der Begriff der Multitude beispielsweise bei Weitem nicht zureicht. Er spricht dann auch einige Male explizit von der Notwendigkeit, einen neuen Herrn Signifikanten einzuführen. Und diesen Mut dazu zu haben.
In Südamerika gibt es immer den Versuch, wieder solche neuen Herren Signifikanten einzuführen, oder?
Ich habe nur die Schwierigkeit, ob dann die Möglichkeit, Praxis zu denken, ob die nicht durch seine Zeitdiagnose so aufgesogen wird. Das heißt, dass radikale Praxis immer nur noch möglich ist im Kontext dieses Antikapitalismus.
Naja, es gibt ja genug Beispiele. Ob diese Beispiele triftig sind, ist eine andere Frage. Aber es gibt ja genug Beispiele, die anführt, eines Aktes. Beispiele, die sich eigentlich nicht im ökonomischen Bereich finden. Antigone, Medea, dann die israelischen Refuseniks und es gibt verschiedene andere Beispiele aus der Literatur, diese eine Romanfigur von Toni Morrison und so weiter. Also es gibt schon, das ist eine interessante Frage, weil da gibt es nicht, zumindest nicht unmittelbar einen ökonomischen Bezug. Aber ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, das heißt, dass Žižek auch nicht nur sozusagen Makropolitik, sondern auch Mikropolitik in seinen Texten betreibt. Und das, für mich zumindest, erklärt auch, warum er nach wie vor an einer Ideologiekritik interessiert ist. Ein Element, das ja beispielsweise bei Badiou, soweit ich das sehen kann, weil es immer gefährlich ist, weil das sind so viele Texte, die ich nicht kenne, und das eigentlich fehlt. Also eine Ideologiekritik fehlt eigentlich bei jemandem wie Badiou. Aber Žižek, und ich glaube, Žižek hat auch diese Funktion, um sozusagen Brüche im Gefüge aufzuspüren, zu lokalisieren, um vielleicht vorbereitet tätig werden zu können.
Kannst du zum Begriff des Aktes noch ein bisschen was sagen? Ich meine, man denkt jetzt von Lacan ja an Passage à l'acte, an den Schritt zu einem Akt, der sowas wie ein neues symbolisches konstituiert, einfach dadurch, dass etwas im Realen gesetzt wird, was dann seine symbolischen Folgen hat. Ist das was man einfach so übertragen kann auf Žižek?
Es ist für mich eine sehr schwierige Frage, weil ich zunächst einmal glaube ich, als Entschuldigung sozusagen, dass sich der Begriff des Aktes bei Žižek auch verändert hat. In vielen Texten schien es mir, dass es gerechtfertigt sein könnte, den Begriff des Aktes mit diesem Begriff der souveränen Ausnahme bei Schmidt in Verbindung zu bringen. Er funktioniert wie eine Creatio ex nihilo, es gibt keine Normen, die den Akt begründen können, da der Akt selbst normbegründend ist. Diese Normen werden sozusagen aus dem Akt selbst deduziert. Das eine ist sehr stark verbunden mit einem Entscheidungsbegriff. Und er ist auch sehr häufig konzipiert als Bruch. Gleichzeitig gibt es jetzt in den neueren Texten genau dieses Moment der Suspendierung des Handelns.
Enthaltung.
Diese Art der Enthaltung. Wobei man das vielleicht verstehen könnte als eine als die Variation eines Elementes, das vielleicht in Žižeks Konzeption des Aktes immer eine wichtige Rolle gespielt hat, nämlich seine Interpretation des Todestriebes, den er ja eigentlich identifiziert mit Hegels selbstbezüglicher Negativität, mit der Nacht der Welt, den ich nicht mit so guten Gründen mit Sartres ursprünglicher Nichtung assoziieren würde und so weiter. Ich glaube, dass dieses Moment, das ist auch dieses Moment, das ihn, glaube ich, an Descartes nach wie vor fasziniert, an dem er festhalten möchte. Diese Szene in dem, sowohl im Diskurs als auch in den Meditationen, dieses Selbstrückzugs. Ich glaube, das ist etwas, was sehr, sehr, sehr wichtig für ihn ist. Und vielleicht wäre diese Bartleby-Version vor diesem Hintergrund zu verstehen.
Eine große Buch von dem Getücke des Subjekts, und wir hatten das ja am Anfang, dass er wieder einen positiven Begriff von Subjektivität ins Spiel bringt, im Vergleich zu einer gewissen Zeit, wo es Slogans gegeben hat wie Tod des Subjekts und so weiter, findet sich ja bei Žižek eine radikale Verteidigung des kartesianischen Cogitos gegen bestimmte Strömungen, die in seiner Sichtweise das Cogito entweder kontextualisieren, auch eine bestimmte Zeit hininterpretieren oder vielleicht auch als eine bestimmte Form von Ideologie lesen oder historisieren. Und in dem Kontext, das kommt gleich zu Beginn der Tücke des Subjekts vor, da erwähnt er die Heideggerianer, die Feministinnen, die Dekonstruktivisten und so weiter. Und das war für mich sehr merkwürdig, weil mich hat es an diesen alten Streit vor 40 Jahren zwischen Foucault und Derrida erinnert, wo Foucault in der Geschichte des Wahnsinns das Descartesche Cogito auf gewisse Weise historisiert hat oder parallelisiert zum gleichzeitig geschehenen Ausschluss des Wahnsinns. Daraufhin hat Derrida reagiert und diese Sichtweise des Cogitos kritisiert, weil sie eben das Cogito historisiert und kontextualisiert und für Derrida das Cogito für einen Überschuss steht, der in keiner Historizität aufgeht und er diesen Überschuss auch als Wahnsinn bezeichnet. Darauf hat dann wieder Foucault reagiert und diese Art von Gleichsetzung mit dem Wahnsinn problematisiert. Aber mich würde interessieren, also abgesehen davon, dass Žižek diese ganze alte Debatte hier nicht nennt, gerade in Bezug auf das Cogito, andererseits Und ich würde ihm zugestehen, dass er da einen vollkommen richtigen Punkt trifft, also auch mit Derrida, dass das Cogito ein Überschussmoment impliziert. Auf der anderen Seite sehe ich aber nicht wirklich, wie kommt man zur Geschichte. Also wenn ich nur von dieser radikalen Subjektivität her denke, weil es doch, weil auch das Descartesche Cogito doch auch in einer bestimmten Geschichte steht. Also wenn ich an andere Lektüren, wie zum Beispiel Blumenberg oder auch Heidegger denke, dass auch eine gewisse Form von Selbstermächtigung dabei ist. Also diese ganzen geschichtlichen Konnotationen der Philosophie fehlen mir dann.
Einerseits würde ich dir zustimmen, dass würde man Žižeks Position hinsichtlich des Cogitos in dieser Debatte Derrida-Foucault verorten, dass er wahrscheinlich näher bei Derrida anzusiedeln ist. Obwohl ich glaube, dass für Žižek vielleicht das Cogito ein Ereignis darstellt. Und das heißt, dass Cogito im Sinne von Geschichtlichkeit zu verstehen ist. Eine Geschichtlichkeit, die eben nicht reine Kontextualität reduziert. Ich glaube, dass es ihm, ich meine, du hast das vorher schon erwähnt, dass in den letzten Jahrzehnten der Subjektbegriff nicht gerade en vogue war. Ist gerade einerseits natürlich den Versuch, den Subjektbegriff in einen Begriff der Intersubjektivität aufzulösen, à la Habermas. Dann gab es die verschiedenen Proklamationen hinsichtlich des Todes des Subjekts. Und dann doch einen Subjektbegriff, aber der sich halt auf eine bloße Subjektivierung reduziert. Und ich glaube, dass das kartesianische Vermächtnis für Žižek wichtig ist. Und einerseits natürlich in Anlehnung an Lacan und der Lacan'schen Reinterpretation des Cogito ergo sum. Ich paraphrasiere das jetzt mit Sicherheit sehr schlecht. Ich bin, wo ich nicht denke und wo ich denke, bin ich nicht, wenn ich mich recht erinnere. Das heißt, dass das Cogito natürlich als gerade im Sinne des gespaltenen Subjekts, im Sinne von Selbstdifferenz oder Selbstnichtidentität verstanden wird. Dass dieses Erbe, glaube ich, möchte er bewahrt wissen, um einen Kollaps von Subjekt und Subjektivierung zu vermeiden. Das ist ja etwas, was er immer wieder im Hinblick auf Foucault beispielsweise diagnostiziert. Es ist sehr schade, dass er sich eigentlich mit Foucault niemals richtig explizit auseinandersetzt. Da müssen immer gewisse Strohfiguren herhalten, wie Butler. Und ich glaube auch, dass vielleicht einige der Kritikpunkte an Foucault vielleicht unberechtigt sind, vor allem wenn man den späteren Foucault in Betracht zieht, wo ja auch etwas zum Vorschein kommt, vielleicht, was Žižek gerade in der Tücke des Subjekts interessiert, nämlich eine Ontologie des Subjekts oder zumindest eine minimale Ontologie des Subjekts. Wenn ich dann den Text denke, Subjekt und die Macht beispielsweise, wo fast selbstverständlich Foucault davon spricht, natürlich gibt es das Subjekt, natürlich gibt es die Freiheit. Und mir scheint, dass also Subjekt hier nicht mehr ausschließlich durch Subjektivierung zu erklären sei. Dass auch in den späten Texten bei Foucault eine Art Kluft sich oder ein Unterschied eingeführt wird zwischen Subjekt und Subjektivierung. Aber ich glaube, dass Žižek diese Diskussion hauptsächlich mit Badiou führt.
Auch die Cogito-Frage.
Die Cogito-Frage, also ja, weil einerseits Badiou für ihn sehr wichtig ist, weil das ein Philosoph ist, der explizit den Subjektbegriff wieder eingeführt hat, der ohne Umstände und ohne Zögern auf einen Subjektbegriff beharrt. Das Problem für Žižek ist nur, wie Badiou diesen Subjektbegriff konzipiert, nämlich als einen Effekt des Ereignisses und damit in einer unheimlichen Nähe zu Althussers Begriff der Anrufung. Und hier dann stellt sich für Žižek die Frage, wenn es eine starke Analogie gibt zwischen Badiou's Begriff des Subjekts bzw. des Subjekts als Treue zum Ereignis einerseits und Althussers Begriff der Anrufung, ob da nicht ein Ideologieverdacht ausgesprochen werden müsse gegenüber Badiou. Und ich glaube, das ist eine der Motivationen für seine, auch in der Tücke des Subjekts, eine genaue Lektüre von Badiou's Buch über Paulus. Und was Badiou unter anderem vorwirft, ist ein Unverständnis gegenüber der Psychoanalyse. Weil aus Žižeks Perspektive Badiou behauptet, dass die Psychoanalyse letzten Endes in diesem Kreislauf von Gesetz und Überschreitung gefangen bleibt. Dass sie eine Theorie des Gesetzes, des Begehrens sei und so niemals über diesen Kreislauf, den Paulus angeblich treffend dargestellt, hinausgelange. Was Žižek dann gegenüber Badiou moniert ist, dass er gewisse Begriffe, Grundbegriffe der lacanianischen Psychoanalyse vielleicht missverstanden hat und vor allen Dingen den Todestrieb, den er ja im Begriff einer eigenartigen Unsterblichkeit liest. Das heißt nicht, der Todestrieb nicht als etwas, nicht als eine Tendenz alles Lebendigen hin zum Toten, sondern eigentlich die genaue Umkehrung. Als etwas, sozusagen, er schreibt das öfters, dass der Todestrieb markiert den Punkt, an dem das Unsterbliche oder etwas Unsterbliches in der Psychoanalyse zum Vorschein kommt. Und das ist, weil es ist sehr wichtig für Žižek auch vor dem Hintergrund von Badiou's starker Kritik an einer Philosophie der Endlichkeit. Das ist einer der Versuche in seinem Paulusbuch, dass er den Begriff des Lebens und des Todes als, wie gesagt, subjektive Haltungen, subjektive Einstellungen neu zu definieren versucht, um so auch einer gewissen Todesmetaphysik, die man vielleicht sehr oft mit Paulus und mit dem Christentum insgesamt in Verbindung bringt, eine Abrede zu erteilen. Aber der wichtige Punkt, glaube ich, ist gerade dieser Kollaps, zumindest aus Žižeks Perspektive bei Badiou, von Subjekt und Subjektivierung. Und hier gerät aus Žižeks Perspektive Badiou wiederum in einen gewissen Erklärungsnotstand, nämlich wie kann man erklären, dass diesen Übergang, nicht wahr, dieses Konversionserlebnis oder so, vom Individuum zum Subjekt. Badiou spricht manchmal nicht nur vom Individuum, sondern vom Tier. Das heißt, vom Tier zum Subjekt. Das heißt, ein menschliches Tier. Was ist es, das diesen Übergang erlaubt? Und hier, sozusagen, versucht Žižek als verschwindenden Vermittler den Todestrieb und die Psychoanalyse insgesamt einzuschreiben. Die Psychoanalyse sei gerade in der Lage, diesen Übergang zu erklären, der bei Badiou selbst im Dunkeln bleibt. Und ich meine, das ist auch der Grund, warum, um an den Anfang zurückzukehren, dieses Insistieren auf Negativität, auf selbstbezügliche Negativität, ist schon für mich auch noch, vielleicht verstehe ich das falsch, eine gewisse existenzialphilosophische Thematik, die sich da hinübergerettet hat.
Das waren die philosophischen Brocken. Heute war im Programm ein Interview mit Erik Vogt zur Philosophie von Slavoj Žižek. Das Interview führten Ulrike Kadi und Gerhard Unterturner. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.